Gottes Gerechtigkeit ist im Kreuzesgeschehen offenbart. Gottes Gerechtigkeit ist der Inhalt des Evangeliums. Gottes Gerechtigkeit. Wir haben gestern Abend schon ein Briefthema gehört, dass Paulus das Evangelium so freimütig und mutig bekennt, weil er es bestimmen kann als Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben. Warum ist es Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben? Nun, er hat es schon im Briefthema angedeutet, weil eben Gottes Gerechtigkeit im Evangelium offenbart wird. Wie kriegen wir das zusammen? Gottes Gerechtigkeit? Ist das nicht etwas, was wir fürchten müssen? Was hat denn Gerechtigkeit Gottes mit Evangelium zu tun? Was hat Gerechtigkeit Gottes mit Heil zu tun? Es war eine unheilvolle Entwicklung, dass wir in unserer Theologie den Gerechtigkeitsbegriff im Lauf der Jahrhunderte bis in unsere Gegenwart hinein und als Fromme eher noch mehr als nicht Fromme gar nicht an der Bibel orientierten, sondern am römischen Rechtsdenken. Worin besteht nach unserem deutschen Rechtsempfinden, das auf dem römischen Recht gründet, die Gerechtigkeit eines Richters? Nur die Gerechtigkeit eines Richters besteht in seiner Unparteilichkeit, dass er objektiv nach Sachverhalt urteilt. Ein gerechter Richter ist ein unbestechlicher Richter, der den, der etwas Negatives getan hat, negativ sanktioniert und der unschuldig angeklagt ist, der soll von einem gerechten Richter freigesprochen werden. Das ist die sogenannte austeilende Gerechtigkeit, die verteilende Gerechtigkeit, die jedem das gibt, was er verdient. Suum cuique, jedem wird zugesprochen, was er verdient, was er braucht, was ihm angemessen ist. Es ist die sogenannte Justitia distributiva, die verteilende Gerechtigkeit. Wenn ich jetzt Gott nach diesem Verständnis anschaue und verstehe, dann in der Tat ist unser Thema von heute Morgen etwas, was uns die Freude verdirbt. Hatte doch Paulus erwiesen, dass alle Menschen nicht der Bestimmung zum Wir mit Gott entsprechen, sondern wir seit Adam getrennt leben, als Ich gegen das Du, außerhalb das Wir. Wir als Menschen profilieren uns vor Gott. Was kann dann Gott analytisch urteilen nach unserem Leben, wenn er ein solcher gerechter Richter ist? Nun, er könnte nur unsere Schuld feststellen. Wir haben Beweis geführt, Römer 3, Vers 9, sagt Paulus, wir haben Beweis geführt, dass alle Menschen hypodikos unter der Anklage, unter dem Urteil sind. Das heißt, nach unserem gelebten Leben könnte eine solche Gerechtigkeit nur uns als schuldig erklären. Was ist daran Evangelium, frage ich euch. Was ist da gute Nachricht? Nichts. Aber Gottes Gerechtigkeit ist viel mehr als das gerechte Urteil aufgrund eines gelebten Lebens. Und das kam so. Für die Gerechtigkeit im Alten Testament gilt etwas ganz anderes als für unser neuzeitliches, vom römischen Recht herkommendes Gerechtigkeitsempfinden. Schon im Alten Testament ist Gerechtigkeit nichts, was ich als Eigenschaft habe. Wir sagen ja gerne, ich bin gerecht. Ich habe eine weiße Weste, aber das ist der alte Adam. Und vom alten Adam reden wir nicht im Evangelium. Der ist ja ausgeschlossen. Wir machen vielleicht die Gerechtigkeit fest an unserer Relation zu einem Recht. Das heißt, ich bin dem Recht gegenüber. Jüdisch könnte ich das mir so vorstellen, ich bin der Tora gegenüber, dem Gesetz des Mose gegenüber gerecht. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Aber das ist nicht das, was das Alte Testament unter Gerechtigkeit versteht. Ihr ahnt es schon von gestern Abend und heute Morgen her. Gerechtigkeit ist, wie viele andere Begriffe, ein richtig Beziehungsbegriff. ein Relationsbegriff. Wenn ein Jude sagt, ich bin gerecht, wenn ein Psalmist sagt, Herr, hilf mir, ich bin gerecht, dann nimmt ihr Anstoß dran und sagt, wie selbstgerecht? Nein, nein, der hat schon recht. In dem konkreten Fall hat er keine Schuld. In der Beziehung, um die es jetzt gerade geht, ist er richtig. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Das mit dem Relationsbegriff, Beziehungsbegriff, klingt für euch vielleicht etwas abstrakt. Im Deutschen haben wir nicht viele Relationsbegriffe. Liebe ist ein Relationsbegriff. Wenn vorhin beim Abendessen ein Freund einem Freunde oder eine Freundin einer Freundin gesagt hat, ich habe mich heute verliebt, dann grinste die zurück oder er und hat gesagt, in wen? Wie kommt ihr auf die Frage? Liebe ist ein Relationsbegriff, also ist es klar. Und wenn derjenige dann sagt, ich habe mich in niemand Konkretes verliebt, ich bin einfach so verliebt, dann hoffe ich, dass es nicht eine Suppe gab, die Flecken macht, denn ich fürchte, der Löffel wurde einmal so rübergeflatscht. Das ist geflunkert. Gerechtigkeit ist ein solcher Relationsbegriff. Die Frage ist immer, wem gegenüber bin ich richtig in der Beziehung? Gerechtigkeit ist ein Relationsbegriff. Nun haben wir schon gelernt von gestern Abend her, dass Paulus ganz vom Evangelium und vom Alten Testament her weiß, der Mensch ist grundsätzlich ein Beziehungswesen. Das heißt, für die Gerechtigkeit gilt wie für alles andere, wir sind nur, wenn wir erfüllt leben, in Beziehungen. Es gibt keine Identität ohne Beziehung. Beziehung kommt zum Menschen nicht dazu, erst bin ich und dann auch noch geliebt, sondern ich bin überhaupt nur durch die Liebe, die ich erfahre. Der Philosoph hat mal gesagt, ich denke, also bin ich. Sehr anspruchsvoller Satz, aber er klingt ein bisschen nach alter Adam. Ich konstituiere mich selber. Ich bin ja im Moment seit Jahrzehnten bei den Schwaben, da sagt man nicht, ich denke, also bin ich, obwohl die Schwaben mehr denken, als man denkt. Die sagen eher, ich schaffe, also bin ich. Ich weiß, einige von euch würden eher sagen, ich chille, also bin ich. Neulich schockierte mich eine Studentin, sagte, heute habe ich keine Lust, heute harze ich rum, also bin ich. Was konstituiert meine Identität? Ja, ich weiß, jetzt kommen die Frommen von euch und sagen, ich glaube, also bin ich. Falsch setzen. Denn nicht mein Glaube konstituiert mein Leben. Es ist die Beziehung, nein, nein, nicht die ich habe, Gott zu mir. Der Glaube sagt, Gott, du liebst mich, also bin ich. So ist schon im Alten Testament der Psalmbeter zum Trost gekommen. So hat Hiob in der Tat seine Lösung gefunden, in der Gottesbeziehung selber, obwohl er noch mitten in seiner Krankheit, in seiner Anfechtung saß. Gott selbst ist mein Heil. Gott selbst ist mein Leben. Gott selbst ist mein Glück. Es geht also um eine personale Beziehung. Nun kommt ein drittes. Das heißt nicht, dass in Israel eine Gerechtigkeitsnorm für alle gegolten hat, sondern weil wir ja nicht ein neutrales Gesetz haben, sondern beziehungsorientiert sind, ist Gerechtigkeit etwas anderes gegenüber dem Feind, gegenüber dem Fremdling, gegenüber dem Freund, gegenüber der eigenen Familie. Wenn ein Fremdling mit seiner Herde und Familie kommt und sagt, ich muss an den Fluss, damit meine Tiere was trinken können, darf ich über deinen Acker rüber, ohne dass du mich abknallst. Und ich sage, das darfst du. Dann ist das Gerechtigkeit gegenüber dem Fremden. Ich dulde, dass er über meinen Acker geht, ohne dass ich ihn erschieße. Wenn aber ein Jude jetzt im Alten Testament gesagt hätte, das ist die Gerechtigkeit, die ich meiner Familie gegenüber praktiziere, dann wäre das eine absolute Unterbestimmung von Familienleben, dass ich nur meine Familie über den Acker laufen lasse, sondern da gelten andere Normen. Das heißt, die Beziehung gibt die Normen für die Gerechtigkeit vor. Also ist die Frage, was haben wir für eine Beziehung zu Gott? Zu einem Feind? Zu einem Fremden? Zu einem Freund? Zu einem Familienmitglied? Das Alte Testament ist darin ganz eindeutig. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Ein bisschen mehr, ein bisschen sehr viel mehr, von ganzem Herzen, mit all deinem Verstand, mit deiner gesamten Persönlichkeit, mit all deinen Gefühlen, 24 Stunden am Tag, besser noch 24,5 Stunden am Tag, damit du ja nichts verpasst. Von ganzem Herzen. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das hat er mit uns vor. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat. Keine anderen Götter sollst du neben mir haben. Ich bin dein Alles und du bist mein Alles. Ich bin für euch und ihr für mich. Gerechtigkeit in den Augen Gottes ist eine Gemeinschaftstreue absoluter, uneingeschränkter Zuwendung, Wertschätzung, Anerkennung, leidenschaftlicher Liebe. Wenn das aber Gottes Erwartung an unsere Beziehung ist, dann versteht auch der Letzte in der Halle, was ich heute Morgen sagte, wenn ich behauptete, bei der Sünde geht es in der Bibel überhaupt nicht zunächst mal um Moral. Unsere Fixierung auf Moral ist eine Reduktion. Das, woran Gott leidet, ist nicht, dass ihr vorhin eine unbezahlte Cola getrunken habt. Das findet er auch nicht richtig, weil die SMD das Geld braucht. Aber das ist ein anderes Thema. Sondern das, woran er leidet, ist, dass wir ihn nicht von ganzem Herzen lieben. Er will unsere Liebe haben. Wenn du einem Menschen eine Liebeserklärung machst und er sagt, ich habe das zur Kenntnis genommen und bin gerne bereit, dir einmal im Jahr eine E-Mail zu schreiben zum Geburtstag, dann war das die falsche Antwort auf die richtige Frage. Gott will meine leidenschaftliche Liebe. Wie stehen wir aber dann vor Gott da, wenn das für ihn Gerechtigkeit ist? Wenn er am jüngsten Tag als Richter kommt und beurteilt uns nach unserem gelebten Leben. Du brauchst gar nicht zu überlegen, ich habe euch das Ergebnis heute Morgen schon vorgelesen. Das ist das, was Paulus meint in Römer 3, 9, 19, 11 und 3, 23. Paulus sagt, ich kenne schon das Ergebnis des jüngsten Tages für alle Menschen, für alle, bis auf einen, Jesus Christus selbst. Er war der Einzige, der von der Geburt bis zur Stunde seines Sterbens, selbst noch in Anfechtung und Verzweiflung, warum hast du mich verlassen, an seinem Vater festhielt. Mein Gott, mein Gott. Nur einer hat je Gerechtigkeit gelebt. Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, der Mensch geworden war. Er war so, wie Adam und Eva hätten werden sollen. Und er war so, wie wir werden können, in ihm gerecht. Aber inwiefern kann dann Paulus von Rechtfertigung reden? Wie ist dann Rechtfertigung überhaupt zu denken? Ja, wie kann er in Römer 5, Vers 1 formulieren, nachdem wir nun gerechtfertigt worden sind im Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Was heißt denn da, wir sind gerechtfertigt worden im Glauben? Ob wir gerechtfertigt werden, das zeigt sich doch erst am jüngsten Tag. Nein, wir bekommen die Rechtfertigung jetzt schon geschenkt. Obwohl alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes entbehren, für die wir eigentlich geschaffen sind. Dass wir es mit Gott entbehren, für die wir doch geschaffen sind, diese Gemeinschaft mit ihm. Werden wir, Römer 3, 24, gerechtfertigt. Was ist das für eine Art von Rechtfertigung? Nun ganz klar, das ist kein analytisches Urteil, das ist ein synthetisches Urteil. Diese Gerechtigkeit wird nicht festgestellt. Diese Gerechtigkeit im Glauben wird von Gott hergestellt. Wie kann denn Gott als gerechter Richter uns rechtfertigen, freisprechen, wenn wir doch in Wahrheit schuldig sind? Das ist doch das Evangelium. So wie ein Präsident oder ein König die Macht hat, einen Schuldigen, der als schuldig erwiesen ist und zu Recht verurteilt wurde, freizusprechen aufgrund von Begnadigung. So kommt Christus vom Kreuz her heute Abend zu dir und spricht zu dir, du bist frei. Du bist gerecht. Dass du gerecht bist, ist keine Feststellung. Dass du gerecht bist, ist eine Herstellung. Stellung. Wenn ein Gefängniswärter in die Zelle kommt und einem, der dort eingesperrt ist, sagt, du bist frei, dann ist das zynisch, denn das ist er nicht. Wenn aber einer, der die Macht hat, zu begnadigen, in die Zelle tritt und performativ sagt, du bist frei, was heißt das dann? Dann ist er frei. Wenn er sagt, du bist gerecht, dann ist er recht, gerecht. Die Tür geht auf und er darf rausgehen. Inwiefern sind wir denn gerecht? Inwiefern kann man sagen, dass wir gerecht sind? Sind wir es an sich? Nein, wir sind es in Christus. Und jetzt werdet ihr auch der Letzte merken, was ich immer will mit meinem Wir. Am Kreuz hat sich Christus mit dir identifiziert. Er hat sich eins erklärt. Und er hat gesagt, ich bin du und du bist ich. Und wir sind nur noch gemeinsam. Und der himmlische Vater hat gesagt, indem mein Sohn Jesus Christus stirbt, akzeptiere ich alle die Menschen, für die er stirbt, und sehe sie gemeinsam. Wir sind im Wir mit Christus. Wie gerecht bist du heute Abend? Einige gucken nach innen und werden etwas verlegen. Andere sind sich schon etwas sicherer. Du an sich bist nach den absoluten Normen der Liebe Gottes vermutlich nicht gerecht, um es höflich zu sagen. Aber in Christus bist du wie gerecht? Vollkommen gerecht. Gebt zu, das habt ihr eben nicht im Bewusstsein gehabt. Ich glaube es selber immer nicht, obwohl ich es öfter sage, weil ich verkündigen darf. Du bist in Gottes Augen absolut gerecht. Da bin ich doch gar nicht. Doch, du bist es. Im Wir mit Christus. Denn Gott sieht dich in Christus. Und dann mag einer, Römer 8 werden wir morgen lesen, 31 folgende, da mag einer kommen, vielleicht der Verkläger im Hofstaat Gottes, und sagen, schau dir mal den an oder die, die sind nicht gerecht. Und Gott schaut auf Christus und sagt, ich weiß gar nicht, was du hast, du alter Versucher. Der Trick funktioniert nicht. Er schaut auf Christus und sagt, er, sie ist gerecht. Gott sieht dich ganz in Christus. Die Frage, wer ich bin, ist nicht mehr im Spiegel zu beantworten. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du nicht die Wahrheit. In der Tat sieht man immer spiegelverkehrt, wenn man in den Spiegel schaut. Das gilt auch theologisch. Du siehst spiegelverkehrt. Denn du siehst nur dich unter Absehung von Christus. Es sei denn, du hast das Evangelium so bewusst, dass du den Widerschein der Liebe Gottes in der Freude deines Gesichtes siehst. Das passiert mir manchmal, wenn ich von solchen Veranstaltungen hier komme und habe so eine Gemeinschaft und freue mich am Evangelium. Dann gehe ich anschließend tanken oder einkaufen und wundere mich, warum alle Verkäufer mich so angucken. Weil ich noch etwas von dem Glanz auf dem Gesicht habe, wie der alte Mose, also vom Berg kam, und noch so viel Gemeinschaft habe. Ich muss mich erst umstellen, wenn ich von meinen Korrekturen und Gutachten vom Schreibtisch komme, dann guckt mich keine Verkäuferin strahlend an, dann haben sie alle nur Mitleid für diesen verknautschten alten Mann. Aber wenn ich aus dem Evangelium komme, dann strahlen wir manchmal zurück. Nein, im Spiegel siehst du nicht die Wahrheit. Die siehst du nur im Neuen Testament. Wir sollten als Christen nicht unseren eigenen Puls fühlen, sondern wir sollten als Christen den Herzschlag Gottes spüren. Das ist befreiend. Das ist Evangelium. Das ist so faszinierend, was alles noch vor uns liegt. Und es ist gewiss ein langer Lauf, ein langer Weg, den wir vor uns haben. Ist deshalb so faszinierend, weil wir am Kreuz beginnen. Das heißt, du wirst auf eine Rennbahn gestellt und sollst für Christus laufen. Und weißt du, wo Christus dich hinsetzt? Er setzt sich auf die Ziellinie, denn das Kreuz ist es vollbracht, ist das Ziel. Ja, wir sollen für Christus laufen, aber wir dürfen am Ziel starten, damit wir auch ganz gewiss ankommen. Wir sind schon gerecht in Christus. Und wir haben ja noch Tage Zeit, um zu fragen, ja, und was kommt jetzt? Rechtfertigung ist das eine, Heiligung ist das andere. Das, was mir Gott schenkt, ist das eine. Aber ich muss ja auch darüber nachdenken, wie ich das dann entfalte. Das alles kommt noch. Grundlegend aber ist und am jüngsten Tag entscheidend, das, was du bist in Christus. Wir sollten als Christen weniger reden. Wir sollten mehr tun. Wir sollten weniger auf unser Tun fixiert sein. Wir sollten uns ganz auf unser Sein konzentrieren. Was wir sind, wir mit Christus. Ist euch das je aufgefallen in Römer 8? Da fragt er, wer soll uns anklagen? Gott ist hier, der uns gerecht spricht. Das ist wörtlich zu übersetzen mit der uns freispricht, der uns begnadigt, geschenkweise aus der Gnade. Wer soll uns verdammen? Christus ist hier, der für uns gestorben ist. Aber nicht nur das, aus Liebe für uns gestorben, sein Leben für uns eingesetzt. Sondern er ist auferstanden und steht jetzt als Anwalt zur Rechten Gottes, um für uns Fürsprache zu halten. Das ist mir mal eine Situation. Das nenne ich einen forensischen Glücksfall. Der Richter ist für mich eingenommen und spricht mich frei. Und dann habe ich noch einen Anwalt, der für mich eintritt und der so leidenschaftlich für mich eintritt, dass ich ihm wert bin, dass er sein Leben für mich gibt. Um deinetwillen fällt sich Gott selbst ins Wort. Gott sagt, begnadigt. Und Christus sagt, ich stehe für ihn ein. Und dann sagt Gott, ich habe ihn doch schon begnadigt. Und Christus sagt, aber ich will mein Plädoyer halten. Die Trinität fällt sich selbst ins Wort zu deinen Gunsten. Das musst du mal auf dich wirken lassen. Mehrheitsgewissheit geht überhaupt nicht. Du bist gerecht in Christus. Und wenn du sagst, mein ganzes Leben erscheint mir aber jetzt völlig lächerlich daneben, richtig, schämlich, genieße es, dass du dich schämst. Denn das war das, was Zachäus erlebt hat. Christus kommt in sein Haus und nimmt ihn an und gibt ihm das ganze Heil. Und ihm wird plötzlich deutlich, bei so viel Wertschätzung, bei so viel Würde, schäme ich mich, dass ich nicht würdig dieser Würde lebe. Ich erinnere mich an eine Bibelschule, wo wir den Römerbrief mal gemacht haben, eine ganze Woche lang, das war fast so intensiv wie bei euch hier. Und dann kamen wir auch in Römer 8 auf diese Stelle, dass wir ja Schwestern und Brüder Christi sind und als Söhne und Töchter Gottes Miterben Christi sind. Dass der König der Könige uns zu seinen Miterben macht und wir Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes sind. Am letzten Abend habe ich alles zusammengefasst und dann haben die Studierenden schon gedacht, wenn der Eckstein halbwegs didaktisch auf der Reihe ist, dann wiederholt er das Wesentliche und waren vorbereitet. Und dann habe ich sie väterlich, brüderlich, freundschaftlich angesprochen als Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. In der Würde, die sie in Christus schon haben, ungeachtet ihres gelebten Lebens. Und dann raschelte es zu meiner Überraschung und dann funkelte es und blitzte es und ich blickte überhaupt nicht, was jetzt passierte. Und dann kamen lauter goldene und silberne Papierkronen zutage, die sie untertastlich geschnippelt hatten. Und sie hatten sogar noch eine Krone für mich vorbereitet, der ich schon nichts wusste von der Überraschung. Und alle setzten wir uns als Kronprinzessinnen und Kronprinzen gerechtfertigt und gewürdigt und geadelt durch Gottes Liebe eine Krone auf. Zur Freude des Orthopäden rutschten alle plötzlich auf ihren Sitzen hoch und saßen mit zurückgelegten Schultern in neuer Würde. Wenn du nichts mitnehmen würdest von diesem Treffen, als dass du gerecht bist, richtig, so wie Gott dich will, in Christus. Das bist du, weil du in Christus bist, weil er alle Konsequenzen deiner Schuld, deines Schadens und deines Schicksals auf dich nahm, getragen hat an deiner Stelle. Wenn dir das bewusst ist, hast du das Entscheidende verstanden. Mehr als die Rechtfertigung aus Gnaden wirst du auch im Himmel nicht bekommen. Ich irritiere immer wieder Menschen, indem ich ihnen sage, das Wichtigste am Himmel hast du heute schon. Das, was dich eine Ewigkeit lang im Himmel freut, gilt heute schon. Du bist von Gott vollkommen geliebt. So sehr geliebt, dass Christus nicht nur etwas mit dir teilt, Zeit, Zuwendung, dass er dich für etwas schenkt, dass er sich selbst dir schenkt. Und wenn du den Sühnetod nicht verstehst und den Sühnezusammenhang nicht ganz durchblickst, das kann man allmählich sich erarbeiten. Eins musst du wissen, das Kreuz steht als Beweis für Gottes voraussetzungslose und bedingungslose Liebe zu Christus selbst ist deine Gerechtigkeit. Christus selbst ist deine Weisheit. Christus selbst ist deine Erlösung. Christus und die Beziehung zu ihm beinhaltet alles, was du brauchst, um dein Leben tapfer und getrost zu leben, um es überschwänglich zu entfalten. Ja, aber bevor wir uns jetzt nur noch freuen heute Abend und das Kreuz an Karfreitag da so provozierend steht, da war doch etwas mit der Liebe, das glaube ich nicht so ganz. Musste nicht Christus erst sterben, um den Vater für mich zu gewinnen? Ist es in Wahrheit nicht so, dass das Kreuz das Symbol ist, dass Christus den Vater mit der Welt versöhnen musste? Manchmal frage ich mich, wie Christen, die das ganze Jahr die Bibel lesen, die Bibel derart missverstehen können. Wo um Himmels Willen, das ist nicht leichtgradig gemeint, das meine ich ganz ernst, wo um Himmels Willen steht denn bei Paulus, dass Christus den Vater versöhnen musste? Ja, sagen die Dogmatiker etwas Fitteren, es ist in Wahrheit etwas komplizierter. Gott hat sich selbst in Christus mit der Welt versöhnt. Trinitarisch irgendwie so. Gott hat sich selbst in Christus mit der Welt versöhnt. Dann wäre Gott immer noch derjenige, um dessen Willen Christus sterben musste. Nein, steht nirgendwo. Gott selbst, der Vater, war in Christus. Er hat aus Liebe seinen Sohn gesandt. Vater und Sohn waren sich einig in ihrer Liebe. Gott hatte kein Problem, das der Sohn lösen musste. Du hast ein Problem. Um dessen Willen ist Christus gestorben. Gott musste nicht umgestimmt werden. Er hat dich geliebt. Ja, aber da haben wir doch was vom Zorn Gottes gehört in Römer 1, Vers 18. Ja, natürlich ist Gott zornig, sonst wäre er nicht liebend. Ein liebender Vater, dem der Schaden der Kinder egal ist, das wäre kein liebender Vater. Der Zorn Gottes ist das Nein zu dem, was dir schadet, was dich schuldig macht, was dich trennt von dir und von anderen Menschen und von Gott. Weil Gott uns liebt, ist er zornig bei allem, was uns schadet, widerspricht er und schreitet er ein. Feinde waren wir. Wir haben ihn ignoriert. Um unserer Feindschaft willen ist er gekommen. Also in Wahrheit ist das Kreuz nicht etwa notwendig, damit Gott uns liebt. Das Kreuz ist nicht der Seinsgrund der Liebe Gottes. Das Kreuz ist der Erkenntnisgrund der Liebe Gottes. Am Kreuz erkenne ich seine Liebe. Da ist dann gar nichts real geschehen am Kreuz. Und ob? Christus hat all unsere Folgen der Trennung von ihm getragen. All unsere Schuld, allen Schaden auf sich genommen. Er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen, damit wir niemals mehr so sterben müssen, wie er für uns starb. Er starb in Einsamkeit, sogar in dem Einsamkeitsempfinden seines Vaters. Warum hast du mich verlassen? Damit keiner von uns mehr einsam sterben muss. Gewiss, auch wir werden noch sterben, aber wir werden nicht mehr tot sein. Auch wir mögen angefochten sein, aber dann ist das Kreuz Christi bei uns. Dann haben wir Brot und Wein und die Gemeinschaft der Geschwister, die uns daran erinnern, all das hat Christus für uns und mit uns getragen. Was immer du an Last in deinem Leben hast, und ich sage das heute Morgen schon, ich denke nicht an moralische Dinge nur, auch das kann es sein, auch die moralischen Schuldsachen. Aber ich denke auch an das, was du an Last hast, was andere dir zufügen. Und wie viele Menschen spreche ich, die eine große Last, auch im Glauben, über Jahrzehnte mitschleppen? Beziehungsschädigung, dass Liebe und Beziehung mir vorenthalten wurde. All diese Last kann ich bei ihm abladen. All das an sein Kreuz laden. Du magst Probleme haben, die keiner von uns hat, mit dir selber. Du magst Zwänge haben in deinem Leben, Ängste haben, die andere nicht kennen. Bei mir ist das immer so ein Doppeltes. Einerseits kenne ich die Menschen ja nicht, zu denen ich predige, dann kriege ich aber E-Mails und Briefe und habe Gespräche, wo mir plötzlich ganze Schicksale in Minuten entgegenkommen. Hätten wir eine Ahnung, wie viel Leid in dieser Halle sitzt, wir wären verstört für Monate. Und all das Leid sieht er und hat es am Kreuz getragen. Du bist Gott recht, weil er dich liebt. Du bist für Gott gerecht, richtig in der Beziehung, reif für das Wir. Nein, jetzt fange ich schon wieder so eitel an, nein, das bin ich doch gar nicht. Du bist es deshalb, weil er es geschenkweise aus Gnade dir gibt. Ja, aber jetzt muss ich doch noch glauben. Der Glaube ist doch der eine Schritt, den ich selber tun muss. Quatsch, das ist eine falsche Evangelisation. 99 Schritte kam doch Gott auf mich zu. Jetzt muss ich den einen Schritt von mir aus tun. Wenn ich so Glauben definiere, dann würde ich ja wieder bei Adam und Eva anfangen. Wenn der Glaube der eine Schritt wäre, den ich ohne Christus nun meinerseits gehen müsste, damit er mir vollends entgegenkommt, dann würde ja alles, was er für mich getan hat am Kreuz, scheitern an meinem einen Schritt. Du darfst zweifeln. Du darfst inkonsequent sein. Glauben bedeutet, sich fallen lassen bei ihm. Ja, es stimmt, Schritte sollst du tun. Aber er ist nicht einen Schritt auf mich zugekommen, auch nicht 10, auch nicht 99, auch nicht 999. Er ist 1000 oder wie viel immer Schritte auf mich zugekommen, um mich zu ergreifen, bei der Hand zu nehmen, mich aufzurichten und jeden Schritt mit mir zusammenzugehen. Nun aber sind wir, die wir Feinde waren, schwach waren, unvermögend und Sünder, durch seine hingebungsvolle Liebe gerechtfertigt worden, allein im Glauben, geschenkweise, nur im Wir mit ihm. Das war allein aus Gnaden. Das ist allein geschenkt. Deshalb ist Gottes Gerechtigkeit Grund zur Freude. Römer 3, 26. Denn er erweist seine Gerechtigkeit, indem er selbst gerecht ist, immer treu bleibt, immer treu war. Und gerecht macht der, der sich ganz auf ihn wirft, im Glauben. Christus ist deine Gerechtigkeit. Wer mehr als Christus will, ist eitel. Wer weniger als ihn hat, der ist einfach nur dumm. Christus ist alles, was du brauchst. Lass dich bei ihm fallen. Geh wir mit ihm auf. Lass dich leidenschaftlich lieben und lerne es zögerlich und langsam, aber immer gewisser, ihn zurückzulieben. Er ist es wert. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der an ihn glaubt.